Tatsächlich hat das Hochseeschutzabkommen, das unter der UN-Botschafterin Singapurs Rina Lee zustande gekommen ist, das Zeug, in die Geschichte einzugehen. Wird es umgesetzt, ist Schluss mit dem Wilden Westen auf hoher See. In neu ausgewiesenen Schutzgebieten könnten sich bedrohte Fischbestände erholen und Unterwasserbergbauprojekte müssten vor Beginn auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft werden. Der Titel des völkerrechtlich bindenden Vertrags sagt alles aus, warum er so nötig ist. BBNJ, Biodiversity Beyond National Jurisdiction, ein Abkommen über die Biodiversität jenseits nationaler Gesetzgebung. Die Schätze der Hochsee sind völkerrechtlich Erbe der Menschheit. Damit gehören sie allen und irgendwie keinem. Illegale Fischerei und das Abladen von Müll aller Art können auf hoher See kaum verfolgt werden. Die Zugriffsrechte der Nationalstaaten enden mit der 200-Meilen-Zone ab Küste. Auf der Weltnaturkonferenz in Montreal beschloss die Staatengemeinschaft, bis 2030 30% der Meere als Schutzgebiete auszuweisen. Doch es gibt niemanden, der das darf. Dabei brauchen wir intakte Meere so dringend. Gleichzeitig stehen Unternehmen und Regierungen in den Startlöchern, die Rohstoffe des Tiefseebodens auszubeuten, ohne dass jemand weiß, wie zerstörerisch sich dies auswirken würde. Damit war die New Yorker UN-Konferenz zum Erfolg verdammt. Wäre sie gescheitert, hätte die Internationale Meeresbodenbehörde ab dem Sommer vorliegende Anträge auf Unterwasserbergbau genehmigen müssen, ohne die schützenden Leitplanken eines Schutzabkommens. Puh, gerade noch mit blauem Auge davongekommen. Mit blauem Auge vorerst, weil die Einzelheiten des Vertragstextes noch nicht alle bekannt sind und längst nicht alle Konflikte befriedet sind. Die Auseinandersetzung um die Verteilung der Gewinne aus der Nutzung mariner Ressourcen war einer der Knackpunkte. Die Industriestaaten haben die weitaus größeren Kapazitäten als die Länder des globalen Südens, diese Ressourcen zu erforschen und zu kommerzialisieren. So bringen Krebs- und Covid-Medikamente auf der Basis von Tiefseeorganismen ihren Patentinhabern bereits hohe Gewinne ein. Ein Fonds, in den die Nutznießer einzahlen, soll jetzt für eine gerechtere Verteilung sorgen. Wird das gelingen? Bittere Tweets Delegierter aus dem globalen Süden zeigen, wie stark die Sorge ist, mit Brotkrumen abgespeist zu werden. Und dann kommt noch die Machtfrage dazu. Bereits das übergeordnete UN-Seerechtsabkommen UN-CLOS haben wichtige Meeresanrainerstaaten wie die USA, Peru oder die Türkei niemals ratifiziert. Unter US-Präsident Biden zeigten sich die USA beim Zustandekommen des neuen Hochseeschutzvertrages finanziell und ideell als Unterstützer. Die Rolle Chinas und Russlands bleibt unklar. China, weil es in Gebietsstreitigkeiten verwickelt ist und diese Gebiete unbedingt aus der Schutzgebietsausweisung heraushalten will. Russland erhebt besondere Ansprüche auf die Arktis. In der Antarktis ist der Schutz des Weddellmeeres erst vor kurzem erneut am Widerspruch der russischen Regierung gescheitert. Es wäre das weltweit größte Meeresschutzgebiet der Welt geworden. Steffi Lemke ist zudem nicht die einzige Umweltministerin aus einem Land, in der große Teile der Elite Meere als ökonomisch nützliche Wasserstraßen für Mega-Containerschiffe ansieht und nicht als zentrales Ökosystem, das der Menschheit das Überleben sichert. Ob das BBNJ-Hochseeabkommen also historisch wirkt, wird sich erst in ein paar Jahren beantworten lassen.